get started.
And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will.
Wir sind ja im 21. Jahrhundert und es dürfte eigentlich nichts Besonderes sein, Frauen in Führungspositionen, Frauen als starke Charaktere. In Star Wars muss man gar nicht so lange suchen, um solche Frauen zu finden, aber trotzdem war das 2016 noch etwas Besonderes. Felicity Jones als Jyn Erso, die erste Hauptfigur im ersten vollwertigen Star Wars Film abseits der Skywalker-Saga, war gleich eine Frau.
When was the last time you were in contact with your father?
15 years ago.
I can't imagine what you think of me. When I was taken, I faced some bitter truths.
The last time I saw you, you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker till daylight.
I knew you were safe.
You left me behind.
You were already the best soldier in my cadre.
I was 16.
I was protecting you.
You dumped me.
We call it the Death Star. And the day is coming soon when it will be unleashed.
If the Empire has this kind of power, what chance do we have?
What chance do we have? The question is what choice? You give way to an enemy this evil with this much power, and you condemn the galaxy to an eternity of submission. The time to fight is now. May the Force be with us.
Jyn ist für mich aus vielen Gründen ein interessanter Charakter. Sie bietet viele Möglichkeiten, sie gut oder auch schlecht zu finden. Mir ist klar, dass nicht jeder Mensch da draußen es gut und richtig findet, dass es starke Frauen gibt. Das ist mir bewusst. Jyn steht in einer Reihe von Star Wars Hauptfiguren wie Luke und Rey, ist aber doch anders angelegt. Dabei ist sie eine Frau, die sich in einer Welt durchsetzt, die durchaus von Männern dominiert ist. Jyn Erso steht für einen Menschen, der sich in dem Moment, in dem es darauf ankommt, entscheidet, das Richtige zu tun. Und das nicht aus einem langweiligen, abgehobenen Heldenschema heraus, sondern geerdet, identifizierbar, geprägt durch eine Geschichte von Rückschlägen, die zum Teil tragisch und heftig sind. Früher Tod der Mutter, Trennung vom Vater, ein Leben als Kindersoldatin und Kriminelle. Dabei bleibt die Bindung zu ihrer Familie entscheidend. Obwohl es ihr aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus schwerfällt, sich auf Fremde einzulassen, knüpft sie doch zu den Leuten um sie herum ein starkes Band des Vertrauens. Bei all dem zeigt sich Jyn an der Oberfläche egoistisch, gleichgültig, dann aber doch tugendhaft und inspirierend. Sie wird zu einer Vorkämpferin, einer Ideengeberin, einer Anführerin. Sie ist es, die es überhaupt erst möglich macht, dass Leia Organa die Todessternpläne überbringen kann und Luke Skywalker den ersten Todesstern zerstören kann. Es ist der Anfang vom Ende des Imperiums. Und so wird Jyn im Laufe ihrer Geschichte zu einer Inspirationsquelle, nicht nur für ihre Zeit, sondern auch für nachkommende Generationen. Innerhalb von Star Wars und auch darüber hinaus? Fragezeichen. Oder ist das alles doch noch zu flach und Jyn Erso ist nicht mehr als eine sogenannte moderne Disney-Prinzessin? Das alles nehme ich in dieser Folge auseinander und da greife ich natürlich auf den sensationellen Film Rogue One zurück, aber auch auf spannende Details rund um Jyn Erso in der Star Wars Literatur, vor allem in den Romanen, die rund um Rogue One erschienen sind. Darüber hinaus gibt es noch anderes Material, das zeigt, dass Jyn ursprünglich noch etwas schroffer angelegt war und für den Film am Ende doch noch etwas glatt gebürstet wurde. Ich bin Kevin. Willkommen in der 50. regulären Folge von Bucketheads. Mit dieser Musik kommt im Dezember 2016 Rogue One in die Kinos. Genau ein Jahr nach Episode 7, genau ein Jahr, nachdem die Welt Rey kennengelernt hat. nach unschätzbar wichtigen Charakteren wie Leia Organa und Padmé Amidala ist Rey die erste weibliche Heldin, die eine ganze Trilogie der Skywalker-Saga tragen sollte. Jyn Erso trägt keine ganze Trilogie, aber den ersten Star Wars-Ablegerfilm fürs Kino. Sie ist dann auch das erste lebende Wesen, das wir in dem Film sehen. Die junge Jyn, gespielt von Bo Gadsden. Ein kleines Mädchen, das unter der Gefahr eines anfliegenden imperialen Shuttles zu seinen Eltern nach Hause rennt.
Mama!
We know.
Jyn, get those things, it's time.
In diesem Anfang steckt das Wesentliche drin, worin sich Jyn von anderen Star Wars Hauptfiguren wie Luke und Rey abhebt und was sie gleichzeitig verbindet. Luke und Rey wissen am Anfang nicht, wo sie herkommen. Sie wissen nicht, wer ihre Eltern waren. Luke und Rey werden von diesem Nichtwissen in ihrer Heldenreise bis zum Schluss geprägt. Sie suchen nach ihren Eltern und ringen dabei um ihre Identität. Luke kann am Ende sagen, ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Rey emanzipiert sich von ihrem genetischen Erbe, ein Nachkomme des bösen Chief Palpatine zu sein, und wählt für sich selbst, ich bin ein Skywalker. Bei Jyn Erso ist das zum Teil anders. Sie weiß am Anfang, wer ihre Eltern waren. Das betont Jyn-Schauspielerin Felicity Jones auf der Star Wars Celebration 2016.
There's one major difference between Jyn Erso and other Star Wars heroes, Rey and Luke. And that main difference would be that Jyn, she's not a character who's asking, who am I and where have I come from? We know that about her. We know where she's come from. And that fact is what propels the story and is the beginning of Jyn's journey to find out what her reason is and her course.
Dass Jyn weiß, wer sie ist und wo sie herkommt, treibe die Geschichte an und sei der Anfang ihrer Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Interessanterweise sagt der geschätzte Lucasfilm-Autor Pablo Hidalgo genau das gleiche über Jyn, hier in einem Making-of zu Rogue One.
Jyn comes at this with an unusual hook, and that is so much of Star Wars is spent with our heroes wondering where they came from. Not knowing who their parents are. Jyn, she knows where she comes from. And that really does define who she is.
Als hätten die beiden sich abgesprochen. Ich finde, das stimmt so halb. Gucken wir mal genau auf Jyn Erso und ihre Eltern. Der Anfang von Rogue One zeigt uns in den ersten paar Minuten schon eine ganze Menge dazu. Unter anderem Jyns liebende Mutter Lera, die ihr beim Lebewohlsagen ihren Kyber-Kristall-Anhänger gibt.
You know where to go, don't you? Trust the Force.
Lyra glaubt an die Macht. Und das in einer Zeit, in der Palpatines Imperium alles dafür tut, Erinnerungen an die Jedi auszulöschen und Wissen über die Macht bei sich zu konzentrieren. Im Rogue One-Roman Catalyst wird erzählt, dass Lyra glaubte, dass sie die Macht fühlen kann, vor allem wenn sie bei ihrer Tochter war. Das ist die Idee, dass Leben die Macht erschafft und dass die Macht alle Lebewesen verbindet. Aber Lyra war nicht in der Lage, die Macht in irgendeiner Weise zu manipulieren. Sie war Anhängerin der Church of the Force, eine lockere religiöse Institution, zu der auch Lor San Tekka gehörte, und die proklamiert hat, dass der Jedi-Orden wieder aufgebaut werden müsse, sonst könne es kein Gleichgewicht geben. Jyn hat diesen Glauben nicht in all seinen Details übernommen, aber sie hält sich immer wieder an ihrem Kyber-Halsband fest und damit auch an der Verbindung zu ihrer Mutter, den Mut, für den ihre Mutter auch stand, und für ihre Botschaft Vertraue der Macht. Jyns Vater, Galen, hat Lyra sozusagen auf der Arbeit kennengelernt. Im Roman Catalyst wird erzählt, dass Lyra eine Art Geologin war und als solche hat sie Galen Erso angeleitet, der auf dem Planeten Espinar Kyberkristalle studiert hat. Das war noch mitten in den Klonkriegen. Galen galt schon als Kind als jemand, der großartig war in Mathematik und Wissenschaften. Und so wurde er als Jugendlicher aufgenommen in eine Art hochbegabten Programm der Republik. Ebenfalls Teil dieses Programmes war Orson Krennic. Er und Galen wurden dabei Freunde, wenn auch ungleiche Freunde. Nach dem hochbegabten Programm trennen sich ihre Wege. Krennic arbeitet im Ingenieurkorps der Republik und steigt flott zum Lieutenant Commander auf. Galen dagegen will als Pazifist mit dem Militär nichts zu tun haben. Sein Spezialgebiet ist Energieforschung, konkret Kyberkristalle. Deswegen lässt er sich auf den Planeten Vault von einer Firma namens Serpine Industries anheuern. In dieser Zeit gibt es auf Vault aber einen Staatsstreich und der Planet, der bis dahin zur Republik gehörte, wird von Anhängern der Separatisten übernommen. Diese nehmen Galen und Lyra gefangen. Ihre Tochter Jin wird in Gefangenschaft geboren. Krennic wiederum versucht in dieser Zeit in der Republik weiter aufzusteigen und kriegt mit, dass das Militär gerne eine Superwaffe entwickeln möchte. Krennic meint, dass er das hinkriegt, aber er braucht dazu die Hilfe des Energieexperten Galen Erso. Krennic schleimt sich bei Vizekanzler Mars Almeida ein und sorgt dafür, dass die Republik die Ursos befreit. So geraten die Ursos langsam immer mehr in Krennics Abhängigkeit. Dank Krennic ist Galen jetzt auf Coruscant, aber er ist dort eine Weile arbeitslos. Als Pazifist weigert er sich nämlich, für das Militär der Republik zu forschen. Deswegen wird er öffentlich bezichtigt, ein Spion der Separatisten zu sein. Krennic springt Galen zur Seite, um wieder als dessen Retter dazustehen, um bei Galen wieder gut dazustehen. Krennics Manipulationen gehen auch noch weiter. Er besorgt Galen einen Job auf dem Planeten Locori, in dem Galen auch nicht so richtig glücklich wird. Und am Ende der Klonkriege werden Galen und seine Familie dann auch noch fast von Kampfdroiden erschossen. Diese Erfahrung traumatisiert Galen und er ist schließlich bereit, sich unter Krennics Fittiche zu begeben. Er arbeitet jetzt auch für das Superwaffenprogramm, das aber offiziell gar nicht so heißt, sondern den Decknamen trägt Project Celestial Power, also ungefähr Projekt Himmelsenergie. Galen denkt, dass er an einer Art Super-Energieprogramm arbeitet, das Welten, die von den Klonkriegen gezeichnet sind, neuen Wohlstand bringen soll. Das ist so ungefähr die Zeit, in der die zweite Rückblende in Rogue One spielt, als Jin zurückdenkt an die Szene in dem Apartment auf Coruscant. Galen in grauer imperialer Uniform, Krennic steht da in seiner weißen Uniform und genießt ein edles Getränk. In dieser Zeit ist Galen noch einigermaßen glücklich an der Seite von Krennic. Lyra dagegen ist in Bezug auf Krennic und dem angeblichen Energieprojekt die ganze Zeit schon skeptisch. Dank ihr begreift irgendwann auch Galen, dass Krennic seine Forschung für den Bau einer Superwaffe benutzt. Galen ist entsprechend wütend auf Krennic, wütend, dass er ihn angelogen und ausgenutzt hat, wütend, dass er, der Pazifist Galen, unwissentlich an einer Waffe gearbeitet hat. Galen ist aber inzwischen so verwoben in Krennics Netz, dass er nicht einfach offen mit ihm reden kann und einfach gehen kann. Den Ursos bleibt nur noch Hals über Kopf von Coruscant zu fliehen. Dabei hilft ihnen der Rebell Saw Gerrera. Er bringt sie nach Lamu, den Planeten, auf dem wir die Ursos am Anfang von Rogue One sehen. In diesen Szenen ist Jin 8 Jahre alt.
You will never win.
Do it.
They have a child. Find it.
Und jetzt kommen wir wieder auf den Unterschied zurück zwischen Jin auf der einen Seite und Luke und Rey auf der anderen Seite. Das, was Felicity Jones und Pablo Hidalgo gesagt haben. Natürlich weiß Jin massig mehr über ihre Eltern, als Luke und Rey es am Anfang wissen. Aber was genau aus ihrem Vater geworden ist und was er gemacht hat, das weiß sie nicht und das ist entscheidend. Und da ist Jin doch ein bisschen wie Luke und Rey. Die Frage nach den Eltern, die Suche nach Jins Vater, treibt die Geschichte erst richtig an. Und vor allem das Ergebnis dieser Suche, als Jin in Rogue One auf Yavin 4 von den Führungskräften der Allianz auseinandergenommen wird, wird sie von Cassian Andor gefragt.
When was the last time you were in contact with your father?
15 years ago.
Any idea where he's been all that time?
I like to think he's dead.
Aus dem Film heraus wissen wir, dass Jin die Existenz ihres Vaters am liebsten ignorieren würde. Schluss aus, Punkt, vergessen. Der Roman Rebel Rising geht dann noch ein bisschen weiter und gibt dem eine zusätzliche Note. Da heißt es, dass Jin über lange Zeit richtig wütend auf ihren Vater ist. Und zwar wütend darüber, dass er nie versucht hat, sie zu holen, nie versucht hat, sie rauszuholen aus diesem Bunkerloch auf Lamu. Rebel Rising ist übrigens der Roman, der die Jugend von Jin Erso erzählt, ziemlich genau von dem Zeitpunkt an, als Saw Gerrera sie auf Lamu eben aus diesem Bunkerloch herausholt und mitnimmt, bis sie dann in Rogue One für die Allianz arbeitet. Dagegen erzählt der Roman Catalyst eher so die Vorgeschichte von Jins Eltern Galen und Lyra und zu einem großen Teil auch von Orson Krennic. Im Film ist die Botschaft der Rebellen auf Yavin, dass ihr Vater noch leben könnte, erstmal gar nicht der Hauptmotivator für Jin. Sie arbeitet am Anfang in erster Linie deswegen für die Rebellen, weil Mon Mothma ihr sagt, wenn du uns hilfst, sorgen wir dafür, dass du freikommst. Für die Rebellion und ihre Werte hat Jin im Film erst einmal nichts übrig. Die Romane zu Rogue One arbeiten aus, wie sie zu dem geworden ist. Und das erzähle ich euch jetzt. Das führt mich dann auch wieder zurück zu dem Gedanken, ist Jin wirklich so viel anders als Luke und Rey? Nachdem Krennic Jins Mutter hat töten lassen und Jins Vater entführt hat, ist Jin ein 8 Jahre altes Mädchen, das in erster Linie Angst und Unsicherheit verspürt. Auch Saw Gerrera verzweifelt eine ganze Weile an ihr. Hier im Roman Rebel Rising will er Jin vermitteln, wir sind hier sicher. Doch Jin denkt,
she didn't believe him though. She didn't believe in safe at all.
Das ändert sich erst, als Jin älter wird und die beiden länger zusammen sind. Jin beobachtet Saw beim Kampftraining und überlegt sich, das will ich auch können.
It wasn't until that very moment that Jin realized why, when the Empire was coming and the troopers were closing in, her mother had calmed Saw. It wasn't because he was their friend, although that had been part of her reasoning. It was because of this. Can you teach me how to fight like that? Jin asked. Darling, he said, grinning. That's the plan.
Bei diesem Training bringt er ihr auch diesen einen Satz bei, den Jin später im Film zitiert.
One fighter with a sharp stick and nothing left to lose can take the day. You just have to make sure that fighter believes.
Je länger die beiden zusammen sind, desto mehr wächst Jin Saw ans Herz. Eine Kämpferin aus Saws Rebellengruppe sagt einmal zu Jin,
Saw fought in the Clone Wars. He's fought in battles since then. He's half legend. Jin sniffed. But, Maya added, while Saw means something to all of us, you means something to him.
Umso erschütterter ist Jin, als Saw sie eines Tages zurücklässt. Das, was sie Saw im Film vorwirft.
The last time I saw you, you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker till daylight.
I knew you were safe.
You left me behind.
You were already the best soldier in my cadre.
I was 16.
I was protecting you.
You dumped me.
Diese Szene wird im Roman Rebel Rising genauer geschildert. Jin, Saw und ihr Team sind dabei auf dem Planeten Tamsi Prime, um eine Munitionsfabrik des Imperiums auszuspionieren. Sie werden dabei von einem Rebellen namens Reese Talent betrogen, der übrigens vermutet, wer Jin wirklich ist. Das, was Saw im Film sagt, nämlich
You were the daughter of an Imperial science officer. People were starting to figure that out. people who wanted to use you as a hostage.
Im Roman sorgt der Verrat durch Talent dafür, dass Saws Rebellengruppe in der Falle sitzt und sich freikämpfen muss. Saw sagt Jin dann, dass sie sich in einem Bunker verstecken soll, bis er sie am nächsten Morgen abholt.
When she added up all the facts of her situation, Jin was left with a simple truth. She couldn't stay there. But she had no way to leave. Saw had told her to wait until the next day. She curled up on the ground of the bunker and closed her eyes, waiting for the nightmare to be over. She had hidden in a hatch before, had waited a day, and Saw had come for her. He would come again.
Tja, dieses Mal kommt Saw nicht zurück. 8 Jahre lang war sie bei ihm. Er wurde zwar immer paranoider und Jin war auch immer wieder angewidert von Saws brutaler Kriegstaktik, doch Jin hat ihn durchaus wie einen zweiten Vater betrachtet. Und aus ihrer Sicht hat jetzt auch ihr zweiter Vater sie im Stich gelassen. Entsprechend schwer fällt es Jin, die inzwischen 16 ist, wieder irgendwo anzudocken. Sie flieht von Tamsi Prime und schließt sich einer Frachterpilotin und ihrem Sohn an. Die beiden heißen Akshaya und Heather Ponta. Die beiden sind aus 2 Gründen wichtig für Jin. Akshaya ist eine reine Pazifistin, die in Jin durchaus Werte wieder wachruft, für die Lyra vielleicht schon die Grundlage gelegt hat, zum Beispiel das Leben wertschätzen. Und der junge Heather ist dagegen eher ein rebellischer Draufgänger und er wird Jins erste Liebe. Heather und Akshaya kommen später bei einem Gefecht zwischen Rebellen und Imperium ums Leben und Jin weiß noch nicht einmal, wer dabei den tödlichen Schuss abgegeben hat. Unter anderem deswegen ist sie sauer, sowohl auf das Imperium als auch auf die Rebellen. Und sie kommt zu dem Schluss, dass es besser wäre, wenn man nicht kämpft. Sie benutzt das Bild von einem Riesen und Ameisen. Das Imperium sei ein Riese und die einfachen Leute die Ameisen. Der Riese würde die Ameisen ignorieren, doch der Rebell Saw Gerrera habe dafür gesorgt, dass der Riese mit dem Fuß aufstampft.
It was just as Akshaya had always said. The people of Tamsi Prime had been ants. Ants the giants would have ignored. But Saw had made the giant stomp.
Daraus zieht Jin den Schluss, es wäre besser, wenn es die Rebellion gar nicht geben würde.
Rebels. Everywhere she went, they followed. Mucking it all up. Bringing the Empire down on the people who didn't want to get involved. Why couldn't people just be people? Why did they have to be on one side or another? If everyone would just stop caring so much, maybe the galaxy could actually find the peace everyone claimed they wanted.
Da ist sie, diese Haltung. Es sei besser, wenn einem Dinge egal sind. Denn wenn die Leute sich gegenseitig in Ruhe lassen, dann könne es vielleicht Frieden in der Galaxis geben. Im Film drückt Jin diese absichtliche Ignoranz im Gespräch mit Saw Gerrera aus, nämlich als der sie fragt, Jin, was willst du eigentlich?
So what is it that you want, Jin?
They wanted an introduction, they've got it. I'm out now. The rest of you can do what you want.
You care not about the cause.
The cause? Seriously? The Alliance, the rebels, whatever it is you're calling yourself these days. All it's ever brought me is pain.
Sie sagt, alles, was die Rebellen mir gebracht haben, ist Schmerz. Aus dem Film heraus wissen wir, sie hat ihre Eltern verloren, sie hat Saw Gerrera verloren und aus den Büchern wissen wir zusätzlich, sie hat außerdem ihre erste Liebe verloren, den jungen Heather Ponta und dessen Mutter, die Pazifistin Akshaya Ponta, bei der Jin eine Zeit lang leben durfte, bevor die beiden in einem Gefecht zwischen Imperium und Rebellen getötet wurden. Saw fragt dann sinngemäß, Jin, wie könntest du es ertragen, wenn das Imperium alles kontrolliert? Und nichts könnte Jins Haltung besser ausdrücken als dieser kurze Wortwechsel.
You can stand to see the Imperial flag rain across the galaxy.
It's not a problem if you don't look up.
Saw leitet dann die Wende in Jin ein. Er zeigt ihr die holographische Botschaft ihres Vaters. Der Vater, den Jin seit 8 Jahren nicht gesehen hat. Der Vater, auf den sie wütend war, weil er, wie sie glaubte, nicht versucht hat, sie zu holen.
So, if you are watching this, then perhaps there's a chance to save the Alliance. Perhaps there's a chance to explain myself, and though I don't dare hope for too much, a chance for Jin, if she's alive, if you can possibly find her, to let her know that my love for her has never faded, and how desperately I've missed her. Jin, my Stardust.
Stardust. Warum Galen Jin so nennt, wird übrigens im Roman Catalyst erzählt. Als sie ein Baby ist, schaut Galen in ihre Augen und sieht darin eine Art Glitzern, eine Struktur, die ihn an Sternenstaub erinnert. Das geht leider in der deutschen Übersetzung völlig verloren. Da nennt Galen Jin mein kleiner Stern. In der holographischen Botschaft erklärt Galen Jin dann, warum er sie nie wieder versucht hat zu kontaktieren.
I can't imagine what you think of me. When I was taken, I faced some bitter truths. I was told that soon enough Krennic would have you as well. As time went by, I knew that you were either dead or so well hidden that he would never find you. I knew if I refused to work, if I took my own life, it would only be a matter of time before Krennic realized he no longer needed me to complete the project. So I did the one thing nobody expected. I lied. I learned to lie. Played the part of a beaten man resigned to the sanctuary of his work. I made myself indispensable, and all the while, I laid the groundwork of my revenge. We call it the Death Star. There is no better name, and the day is coming soon when it will be unleashed. I've placed a weakness deep within the system, a flaw so small and powerful they will never find it. But Jin, if you're listening, my beloved, so much of my life has been wasted. I try to think of you only in the moments when I'm strong because the pain of not having you with me, your mother, our family, the pain of that loss is so overwhelming I risk failing even now. It's just so hard not to think of you. Think of where you are.
Hier erfährt Jin zum ersten Mal, ihr Vater wurde gezwungen, am Todesstern mitzubauen. Er hat sich geopfert, damit das Imperium Jin nicht findet und dass er diese Schwachstelle im Todesstern einbauen kann.
So, the reactor module, that's the key. That's the place I've laid my trap. It's well hidden and unstable. One blast to any part of it will destroy the entire station. You'll need the plans, the structural plans for the Death Star to find the reactor. I know there's a complete engineering archive in the data vault at the Citadel Tower on Scarif. Any pressurized explosion to the reactor module will set off a chain reaction that will destroy the entire station.
Das ist also die Initialzündung für Jins Wende. Die Erkenntnis, ihr Vater hat sich geopfert. Aber der Zweck dieses Opfers ist noch nicht erfüllt. Der Todesstern ist ja noch da. Warum es sinnvoll ist, den Todesstern zu zerstören, erlebt Jin direkt danach, als das Imperium damit einen erheblichen Teil von Jeddah zerstört. Danach, im U-Wing mit Cassian, K2SO, Bodhi, Chirrut und Base, sehen wir, dass sie ihre Überzeugung gefunden hat. Wir können die Leute, die das getan haben, besiegen.
Guess it was too late.
It wasn't too late.
Tim's pretty late to me.
No. We can beat the people who did this. Father's message. I've seen it. They call it the Death Star. But they have no idea there's a way to defeat it. You're wrong about my father.
He did build it.
Because he knew they'd do it without him. My father made a choice. He sacrificed himself for the rebellion. He's rigged a trap inside it. That's why he sent you, to bring that message.
Damit auch die Rebellenallianz davon überzeugt werden kann, will Jin jetzt ihren Vater aus dem Imperium herausholen. Und später wächst daraus Jins Überzeugung, wir müssen selbst nach Scarif und die Pläne besorgen. Und auf diesem Weg wird sie zu einer Anführerin der Rebellen. Und hier komme ich wieder auf Felicity Jones und Pablo Hidalgo. Von wegen, anders als Ray und Luke muss Jin nicht erst erfahren, wer ihre Eltern waren, damit ihre Geschichte richtig losgeht. Aber doch, ey, erst als Jin erfährt, was ihr Vater wirklich getan hat, startet sie den bedeutenden Teil ihrer Story. Hier wird Jin zu einer echten Heldin in der Tradition von Star Wars. So wie Luke, Ray, Anakin und viele, viele andere. In dem Moment, in dem es darauf ankommt, entscheidet sich Jin, das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Und das nicht aus einem langweiligen, abgehobenen Heldenschema heraus, sondern durchaus geerdet und für mich auch identifizierbar. Damit das funktioniert, ist wichtig, dass ihre Schwächen gezeigt werden. Zum Beispiel, sie ist im Umgang mit anderen zum Teil rau. Über K2SO sagt sie abfällig:
Maybe we should leave target practice behind.
Are you talking about me?
Auf der anderen Seite steckt sie auch Witze auf ihre Kosten ein. Zum Beispiel, als sie auf Wobani aus dem Gefangenentransporter befreit wird und sie versucht abzuhauen, wird sie von K2SO aufgefangen.
Congratulations, you are being rescued. Please do not resist.
Das ist außerdem eine Szene, die zeigt, dass Jin auch immer wieder auf die Mütze kriegt. Mal relativ gut verschmerzbar, so wie hier, mal aber auch richtig tragisch und heftig. Viele solcher Szenen habe ich schon genannt aus Rogue One, aus den Romanen. Und hinzu kommen noch Momente wie der auf Idu, als sie gerade nach 8 Jahren ihren Vater wiedergefunden hat, nur damit der direkt in ihren Armen verstirbt.
I've seen your message. The hologram, I've seen it.
It must be destroyed.
I know. We will.
Jen. Look at you. I have so much to tell you.
In solchen Momenten können wir Zuschauer uns in Jin reinversetzen. Wir können mit ihr leiden. Und dann sehen wir, wie aus ihr eine richtige Heldin wird. Heldin auch im Sinne der Definition, dass eine Figur gewisse Tugenden verkörpern muss. Diese klassischen Heldentugenden sind Ehrlichkeit, Mitleid, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Aufopferung, Ehre und Demut. Gucken wir mal, ob diese Tugenden auf Jin zutreffen. Demut haben wir in solchen Momenten gesehen, in denen sie so richtig auf die Mütze kriegt, wenn sie am Boden liegt. Ehre erlangt sie durch ihre Taten, sichtbar in Anerkennung durch andere, wie zum Beispiel Base Malbus, als der zu ihr sagt, kleine Schwester.
Good luck, little sister.
Hier spielt auch wieder ein klassisches Star Wars Motiv rein. Allein ist immer doof, zusammen klappt alles besser. Und das wiegt bei Jin ja umso schwerer, weil es ihr aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus so schwer fällt, sich auf Fremde einzulassen. Verlust führt zu Angst vor neuer Bindung. Trotzdem knüpft sie doch zu den Leuten um sie herum ein starkes Band des Vertrauens. Ohne dieses Vertrauen und aufeinander verlassen, würde die ganze Operation auf Scarif nicht funktionieren. Nächste Heldentugend: Mitleid. Im Feuergefecht in Jedha City riskiert sie ihr eigenes Leben, um ein Kind zu retten. Tapferkeit. Auf Idu klettert Jin allein diese unfassbar hohe Leiter hoch und dringt in eine imperiale Basis ein. Ehrlichkeit, als Jin im Landeanflug auf Scarif ihre Ansprache an die Rogue-One-Truppe hält, erzählt sie ihnen keine Märchen, sondern sagt ihnen, dass sie durchaus scheitern könnten.
They have no idea we're coming. They have no reason to expect us. If we can make it to the ground, we'll take the next chance. And the next. On and on until we win. The chances are spent.
Gerechtigkeit. Als das Imperium Jedha City zerstört hat, sagt sie, Wir können die Leute schlagen, die das getan haben. Also sinngemäß, wir ziehen die zur Rechenschaft. Aufopferung? Naja, das ist ja klar. Die ganze Mission nach Scarif, der ganze Film Rogue One, ist eine einzige Geschichte der Aufopferung. Und da ist Jins Tod am Ende der Höhepunkt der Aufopferungen.
Your father would have been proud of you, Jin.
Jin erfüllt also im Laufe des Films alle heldenhaften Tugenden. Dabei ist sie mehr als nur eine Protagonistin im Sinne von einer Hauptfigur eines Films, die sich mit einem Antagonisten auseinandersetzen muss, sondern Protagonistin auch im Sinne einer Vorkämpferin, einer Ideengeberin, einer Anführerin, die inspiriert. Um eine Ideengeberin zu sein, sollte jemand idealerweise selbst eine starke Überzeugung besitzen. Die findet man am Anfang von Rogue One bei Jin nicht. Ihre Überzeugung ist tief begraben unter ihrer Mir-ist-alles-egal-Haltung und sie kommt im Film für mich relativ plötzlich raus, diese Überzeugung. Die Romane zu Rogue One erzählen uns aber nachträglich, dass diese Überzeugung schon lange in ihr angelegt ist. In einer Szene in Rebel Rising sieht sie, wie auf einem Planeten eine Spezies unwürdig behandelt wird. Und Beistehende kommentieren das mit, tja, sie haben es nicht anders verdient, das sind halt Tiere. Und Jin protestiert dagegen, zumindest innerlich.
They're people, Jin thought viciously. Not animals. But she didn't say a word aloud.
Ein Stichwort dabei ist auch wieder ein zwischenmenschlich hochrelevantes. Vertrauen. Dieses Wort fällt in Rogue One immer wieder. Lyra sagt zu Jin, Trust the Force. Und Jin sagt zu Cassian,
Trust goes both ways.
Hier appelliert eine Anfang 20-Jährige an einen doch ein paar Jahre älteren Veteranen und bewirkt etwas. Aber ihren Premium-Moment als Ideengeberin hat Jin in Rogue One natürlich in der Basis auf Yavin 4, im Rat der Rebellenallianz, als die Rebellion droht, auseinanderzubrechen.
If it's war you want, you fight alone.
If that's how it's going, why have an alliance at all?
If she's telling the truth, we need to act now.
Counselors, please.
Dann stellt Senatorin Tinra Pamlo von Terrace diese Frage und bietet Jin damit die Bühne für ihre große Rede.
If the Empire has this kind of power, what chance do we have?
What chance do we have? The question is what choice? Run, hide, plead for mercy, scatter your forces. You give way to an enemy this evil with this much power and you condemn the galaxy to an eternity of submission.
Sie sagt, wenn ihr einem Feind nachgebt, der so böse ist und so viel Macht hat, dann verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung. Durch diese ultimativen Größenordnungen, Ewigkeit und die ganze Galaxis, stuft sie die drohende Gefahr als größtmöglich ein. Und dann untermauert sie ihren Appell durch ein konkretes Argument. Das Imperium hat mit dem Todesstern ja schon Jedha zerstört.
The time to fight is now.
Yes.
Every moment you waste is another step closer to the ashes of Jedha.
Damit hat sie die Aufmerksamkeit und aus dem Raum kommt die Frage, was schlägt sie vor? Und Jin kann ihren Appell platzieren.
What is she proposing? Just let the girl speak.
Send your best troops to Scarif. Send the rebel fleet if you have to. You need to capture the Death Star plans if there's any hope of destroying it.
Und dann greift Jin das auf, was Cassian ihr auf Jedha mitgegeben hat.
You're asking us to invade an imperial installation based on nothing but hope.
Rebellions are built on hope.
Die Anführerin der Allianz, Mon Mothma, entscheidet dann, Jins Plan abzulehnen. Doch wir wissen ja alle, wie das weitergegangen ist.
I'd like to volunteer. I couldn't face myself if I give up now.
May the Force be with us.
Rogue One.
Pulling away.
Pulling away.
Light it up.
Deploy the garrison!
Move! Sir, Scarif Base, they're reporting a rebel incursion.
Prepare for the jump to hyperspace and inform Lord Vader.
I need to speak with Admiral Raddus.
He's returned to his ship. He's going to fight.
This is Admiral Raddus of the Rebel Alliance. All squadron leaders report in.
Forces with me. I want to force the forces with me. I want to force the forces with me.
Reverse engines! Full power!
It's transmitting. Transmission received.
Admiral, we have the plans!
She did it!
When ready.
Rogue One, may the Force be with you.
Damit wurde Jyn Erso zu einer Vorkämpferin, zu einer Inspirationsquelle. Nicht nur für ihre Zeit, sondern auch für nachkommende Generationen. Dank ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut findet die Rebellenallianz die Schwachstelle im Todesstern, die ihr Vater Galen Erso hinterlassen hatte. Luke Skywalker kann den Todesstern zerstören. Die Rebellenallianz zersplittert nicht weiter oder löst sich gar auf, sondern sie wird eine richtige, stabile Allianz, die 5 Jahre später in der Schlacht von Jakku das Imperium endgültig besiegt. In vielen Star-Wars-Geschichten, die seit Rogue One herausgekommen sind, beziehen sich Figuren immer wieder auf Jyn. Luke Skywalker lässt sich von Jyn Erso und Rogue One erzählen. Im Comic The Ashes of Jeddah sinniert er darüber, wie viel für sie schiefgelaufen ist, wie viel sie geopfert haben, nur damit er diesen einen Schuss abgeben kann. Und später benennt er ja seine Rogue-Staffel nach Rogue One, wobei das schon absurd kompliziert ist, dass es Rogue Squadron schon lange gab in den Legenden, bevor es später im Kanon Rogue One gab und dann nachträglich wurde das miteinander verknüpft. Ihr wisst schon, was ich meine. Auch in anderen Geschichten wird Jyn immer wieder erwähnt. In der Kurzgeschichte Heroes of the Rebellion im Buch From a Certain Point of View zu Das Imperium schlägt zurück, da wird erzählt, dass eine Journalistin die Rede, die Jyn in der Basis auf Yavin 4 gehalten hat, aufgezeichnet und verbreitet hat. Diese Aufnahme haben dann junge Leute wie die Pilotin Chesna Chertik aus der Trilogie Alphabet Squadron gesehen und Chess wurde dadurch inspiriert, sich den Rebellen anzuschließen. Dabei ist Jyn Erso eine Frau, die sich in einer Welt durchsetzt, die von Männern dominiert ist. Über das Imperium müssen wir gar nicht reden. Das ist ja tendenziell schon immer ein Club der alten weißen Männer gewesen, auch wenn es dort inzwischen starke Frauen gibt, wie zum Beispiel Großadmiral Rey Sloan, aber die spielt ja hier in Rogue One keine Rolle. Auf der Seite der Rebellenallianz sieht es zu Jyns Zeit besser aus, mit Mon Mothma an der Spitze und weiteren Frauen in allen möglichen Rollen. Allein in Rogue One sehen wir weitere Senatorinnen, Pilotinnen und Soldatinnen. Aber das komplette Militär- und Spionagekommando, das wir auf Yavin 4 sehen, das ist männlich. Und die Rogue One-Kerntruppe, die Jyn nach Scarif führt, das sind auch alles Männer. Wenige Ausnahmen wie Corporal Medel und Corporal Timka, die gehören gar nicht zur Kerntruppe, sondern die werden in der Schlacht von Scarif von Staffel Blau als Verstärkung abgesetzt. Die Pilotin, die das hier gesagt hat, heißt übrigens Geraldine Garams. Blau 3. Nur mal so, vielleicht braucht man das ja irgendwann in irgendeinem Quiz. Jedenfalls, all das ist Jyn Erso. Eine perfekte Heldin. Aber hätte sie nicht auch noch mehr sein können? Vielleicht sogar sein müssen? Wir wissen, dass Rogue One in verschiedenen Produktionsphasen mehrmals geändert wurde. In ersten Skripten war zum Beispiel geplant, dass Jyn und Cassian überleben. Es hielt sich lange die Idee, dass ein Rebellenshuttle sie von Scarif abholt und sie dann im All die Todessternpläne an Prinzessin Leias Korvette übermitteln. Dann kommt Darth Vader Sternzerstörer, vernichtet das Shuttle und verfolgt Leias Schiff. Jyn und Cassian konnten sich rechtzeitig mit Rettungskapseln absetzen. All das wurde ja gestrichen, um das Opfer, das die Rogue One-Gruppe gebracht hat, noch größer zu machen. Genauso wurde offenbar auch Jyns Charakter noch geändert. Sie sollte eigentlich schon Teil der Rebellenallianz sein. Erste Actionfiguren legen das nahe, da trägt sie den Namen Sergeant Jyn Erso. Und genauso sollte ihr Charakter auch noch etwas schroffer sein, etwas Han-Soliger. Es gibt diesen Moment in einem der Trailer von Rogue One, als Jyn sagt:
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
Da steckt diese Unruhestifterin drin. Jemand, der Teil der Rebellion ist, aber den Kurs der Vorgesetzten nicht immer mitträgt und der seinen eigenen Kopf durchsetzt. Frühe Werbung für Rogue One stellt Jyn auch als eine Rebellin dar, ohne großes sinnstiftendes Ziel. Wie sie da im Trailer auch auf General Draven reagiert, dieses Sir, was sie am Ende sagt.
Is that clear?
Yes, Sir.
Da ist eine herablassende Haltung gegenüber Autoritäten drin. Jyn ist wütend und auch ein bisschen runtergekommen und verwahrlost. So ein bisschen wie Han Solo, der scrappy-looking Nerf-Herder, der charismatische Mistkerl, der aber doch ein gutes Herz hat. Doch diese Rebelligkeit aus dem Trailer ist bei Jyn im Film so nicht mehr drin. Jyn wirkt im Film eher gleichgültig. Der schroffe Charakter im Vergleich zum Trailer ist etwas verwässert. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein, wie man das findet. Man kann entweder sagen, hier ist eine Frau, die eben nicht das Abziehbild einer männlichen Figur ist. Sie ist auf ihre Art einzigartig. Man kann aber auch kritisieren, warum darf eine Heldenfrau nicht auch so schroff sein wie Han Solo? Warum wurde Jyn nicht auch ein Miststück, moralisch nebulös, zeitweise auch abstoßend, aber mit einem guten Herzen, so wie Han Solo? Das kann man fragen. Auf der anderen Seite kann man genauso gut fragen, warum gehen die Autoren bei der Heldin Jyn Erso nicht noch einen Schritt weiter in die andere Richtung, in die weiblichere? Warum wird sie nicht noch mehr zu einer ausdrücklich weiblichen Heldin? Jyn muss in Rogue One kein Problem überwinden, das genuin ein Problem einer Frau ist. Was Jyn passiert, hätte genauso gut jedem Mann passieren können. Ich denke beispielsweise an solche Problemfelder, sie wird von Männern unterschätzt, weil sie eine Frau ist. Sie kommt vielleicht an gewisse Dinge gar nicht ran, weil sie eine Frau ist. Oder warum hat sie nicht auch eine Rivalin? Spannendes Feld, immer wieder, Rivalität unter Frauen. Das kann man bestimmt auch in Star Wars beackern, ohne dass es zu sehr in Klischees abdriftet. Aber dass das klar ist, ich will mir diese Kritik jetzt gar nicht zu eigen machen. Im Gegenteil, ich nehme die Geschichten gerne so, wie sie mir präsentiert werden. Und ich habe ja in dieser Podcast-Folge ausgiebig dargestellt, was ich an der Figur Jyn Erso so gelungen finde. Unter anderem, dass sie sich als weibliche Heldin in Star Wars in einer Welt von Männern durchsetzt. Es wird zwar nicht ausdrücklich so ausgesprochen, nicht ausdrücklich so thematisiert, aber es wird gezeigt. Und vielleicht ist das ja gar nicht schlecht, dass es nicht nochmal ausdrücklich thematisiert wird, dass da keiner kommt und sagt, ey Jyn, du als Frau, was willst denn du eigentlich unter uns Männern? Das macht ja keiner. Und das wiederum könnte ja auch eine Haltung widerspiegeln, die durchaus wertvoll ist. Nämlich diese Haltung: Na, selbstverständlich haben wir eine Frau im Mittelpunkt und klar kann die sich gegen Männer durchsetzen. Klar kann die Männer anführen, da müssen wir doch gar nicht drüber reden. So eine Selbstverständlichkeit könnte vielleicht dazu beitragen, dass so eine Haltung irgendwann Normalität wird. Übrigens, Jyn Erso-Schauspielerin Felicity Jones hat zu dem Thema auch etwas gesagt in einem Interview mit der Zeitschrift Glamour. Da sagte sie, sie spiele in Rogue One eine Disney-Prinzessin. Wenn man will, kann man das jetzt schön aus dem Kontext herausnehmen, in irgendein YouTube-Video packen und so tun, als hätte sich Felicity Jones abfällig über Star Wars geäußert und über die Figur Jyn Erso und den Einfluss von Disney. Aber die Schauspielerin ergänzt in dem Interview, Jyn sei eine Prinzessin, aber eine zeitgemäße Kick-Ass-Prinzessin. Sie sei am Anfang des Films wie ein verwundetes Tier, sagt Felicity Jones, und das finde ich ein sehr passendes Bild. Es gäbe Momente, in denen Jin umgehauen wird und sie kämpfe darum, wieder aufzustehen. Der Regisseur Gareth Edwards habe sehr darauf geachtet, dass Jin nicht perfekt sei, dass man den Menschen in ihr erkenne. Und Felicity Jones betont noch etwas ganz Interessantes, nämlich Jin sei in Rogue One nicht sexualisiert. Und das stimmt. Sie ist überhaupt nicht sexualisiert, wie es Padme und Leia stellenweise wurden. Padme denkt mal an Episode 2 in der Arena von Geonosis, bauchfrei, und Leia Episode 6 in ihrem goldenen Bikini. Bei Jin sind noch nicht mal die Arme nackt. Noch nicht mal am tropischen Strand von Scarif hat sie ein kurzes Shirt an oder so. Im Gegenteil, Jin hat dieses praktische Outfit mit Handschuhen, Gebrauchsgürtel, langen Hosen und einem langärmeligen Top. Da können wahrscheinlich mehr Menschen da draußen sagen, hey, die sieht ja aus wie ich, ich will sein wie Jin. Besser, als wenn sie in Hotpants durch den Film rennen würde. Felicity Jones vergleicht dann noch sich und Jyn Erso mit Sigourney Weaver in Alien und Jennifer Lawrence in den Tributen von Panem. Das seien auch Frauen, die in Actionfilmen eine führende Rolle eingenommen hätten. Und da sieht sie sich auch in einer Reihe mit Rey-Darstellerin Daisy Ridley, sagt Felicity Jones. So, liebe Auserwählten, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre doch jetzt mal ein guter Zeitpunkt, bei iTunes eine Bewertung abzugeben und was Nettes dazu zu schreiben. Und wer den Podcast unterstützen will und mehr davon möchte, der beste Weg dahin ist, auf Patreon vorbeizuschauen und mich dort zu unterstützen, so wie es viele andere schon tun. Herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.